Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Schlechte Angewohnheiten. Da gibt es ja so einige. Rauchen zum Beispiel, immer zu spät kommen, keinen Sport treiben, vielleicht zu viel Kaffee trinken. Obwohl wir unsere schlechten Angewohnheiten in der Regel kennen, fällt es uns trotzdem häufig schwer, sie sein zu lassen. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Schlechte Gewohnheiten und wie wir sie loswerden können, unser Thema heute. Der Influencer David Milan, der kritisiert bei sich selbst, er gehe zu selten auf Menschen, denen er neu begegnet, ganz offen zu.
Da bin ich dann auch einfach viel zu schüchtern und dann lerne ich gar niemanden kennen und das ist halt voll traurig. Und deswegen ist es auch so ein Punkt, der so richtig an mir nagt, weil ich denke, ich will das nicht, weil das mir so voll im Weg steht eigentlich.
David wird uns erzählen, was er gegen diese Angewohnheit unternimmt. Außerdem sprechen wir auch noch mit Fabienne, die das Rauchen einstellen wollte, und mit einer Psychologin, die uns Tipps fürs Aufhören mit schlechten Gewohnheiten im Allgemeinen gibt. Los geht's aber mit Sarah. Die hat eine schlechte Angewohnheit begleitet, und zwar ist das Nägelknabbern. Das hat sie richtig lange gemacht und mit dem Aufhören war das gar nicht so einfach. Sie steht aber als Sarah Sorceress, YouTuberin und Alternative Model, auch in der Öffentlichkeit, und da passen so abgekaute Nägel eher nicht so ins Bild. Ich habe Sarah gefragt, wie das mit dem Nägelkauen bei ihr mal angefangen hat.
Also tatsächlich kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das jemals nicht gemacht habe. Also ich glaube, es ist wirklich im Kindergarten schon gewesen, dass ich an meinen Nägeln gekaut habe. Und meine Vermutung ist auch so ein bisschen, dass das so eine, naja, Anschlussreaktion auf das, also erst hat man irgendwann Nuckel, dann hatte ich eine Zeit lang irgendwie, weiß ich nicht, so eine komische Stoffwindel zum drauf rumkauen als Kleinstkind. Und ich glaube so ein bisschen, dass das irgendwie so eine Stressbewältigungsmöglichkeit einfach war, dann halt an was anderem rumzukauen. Und sich das so ein bisschen etabliert hat bei mir als einfach schlechte Angewohnheit. Mhm. Und demzufolge irgendwie so immer in Stresssituationen sehr, sehr stark zum Vorschein kam. Also ich kann mich wirklich nicht entsinnen, wann das angefangen hat, weil soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich halt wirklich immer an den Nägeln gekaut.
Okay, also ein oraler Stress-Channel für dich.
Ja, also würde ich sagen.
Es gibt ja so Nägelkauen, es gibt auch so Nägelkauen. Wie sehen deine Nägel dann aus, wenn du Nägel kaust?
Also das war schon wirklich richtig bäh. Also, dass ich wirklich nur noch einen, weiß ich nicht, vielleicht einen Zentimeter Nagel hatte oder so. Also es war auch so, dass es richtig vorne die Haut teilweise so ein bisschen hochkam und wehgetan hat. Also es war schon richtig doll. Und dass trotzdem es so doll war und auch unangenehm ist, halt auch nicht nur die Blicke, sondern eben auch einfach, es fühlt sich auch unangenehm an, war das trotzdem in Stresssituationen dann immer wieder so eine Angewohnheit, die einfach kam. Also ich habe es halt meistens nicht mehr realisiert. So, man sitzt dann halt einfach und auf einmal kaut man sich wieder in den Nägeln. Mhm. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass das irgendwie auch wirklich so im Gehirn verankert ist. Also es ging einfach nicht, dass ich das so bemerkt habe teilweise.
Okay. Und du hast gesagt, Stress ist es vor allem. Ist es auch manchmal Langeweile? Also passiert es dir in verschiedenen Situationen oder ist es vor allem einfach, wenn du Druck hast, Stress?
Also bei Stress ganz doll. Also ich merke das sogar jetzt noch. Also mittlerweile, so um das mal vorwegzunehmen, habe ich halt so Kunstnägel und dadurch knabber ich nicht mehr so wirklich an den Nägeln. Aber selbst jetzt, ich schreibe gerade eine Facharbeit und während man sowas recherchiert und es ist so spannend oder man ist gleichzeitig gestresst und überlegt und macht, passiert mir das immer noch, dass ich halt so an den Nägeln rumpule, halt nur jetzt kriege ich sie nicht mehr weggeknabbert. Und es ist wirklich häufig auch so spannende Filme oder wenn man irgendwie im Kino sitzt oder wenn man gerade einfach nur so hektisch irgendwie was in der Schule mitschreiben muss oder so und dann irgendwie teilweise dann einfach beim Mitdenken oder so. Also wirklich in verschiedensten Situationen, aber viel, wenn man gerade auf irgendwas fokussiert ist.
Und hat das dir mal Probleme bereitet irgendwie? Also ich meine, ich habe angesprochen, du bist Alternative Model, da wird ja schon auch auf Äußerlichkeit geachtet.
Ja, also ich habe halt an dem Moment, wo ich da so gearbeitet habe in dem Bereich und gerade jetzt, wenn ich wusste, es sind Fotoshootings angesagt oder so, dann habe ich mir einfach so Kunstnägel raufgeklebt, die dann halt nur einen Tag gehalten haben oder so, also diese wirklich günstigen. In dem Moment merkt es dann halt keiner, aber so im Alltag ist es mir halt auch oft unangenehm gewesen. Also ich habe auch zum Beispiel bemerkt, dass ich ungerne in der Bahn oder so die Tür aufgemacht habe, weil ich dann immer dachte, derjenige, der jetzt gerade dort steht und auf den Knopf drückt, da sieht jetzt jeder, dass ich einen ganz kurzen Nagel habe, weil die ja darauf warten, dass jemand aufmacht und demzufolge viel Aufmerksamkeit drauf ist. Und so Kleinigkeiten, wo ich mich einfach total unwohl damit gefühlt habe oder wenn ich das erste Mal irgendwie einen Partner oder sowas getroffen habe, dann also potenziell so jemanden gedatet habe, dachte ich dann auch immer so, oh, das ist halt irgendwie, hast du dann die Hände so automatisch versteckt, weil es halt einfach sehr, finde ich auch so super kurze Nägel. Vom Gefühl her hatte ich immer gedacht, das ist so unweiblich, das geht gar nicht und bäh und es sieht doof aus. Ich meine, im Endeffekt denke ich mir jetzt so, also es gibt auch deutlich Schlimmeres. Also klar, es ist echt blöd, aber es gibt halt wirklich Schlimmeres. Und dass ich mich da selber so runtergeredet habe, finde ich im Nachhinein auch kontraproduktiv, weil dadurch hat es jetzt auch nur schlimmer gemacht, weil ich noch gestresster war in solchen Situationen.
Ist es so, dass du dir da irgendwann darüber klar geworden bist, dass es Schlimmeres gibt, weil dir was Schlimmeres begegnet ist, oder hast du dich einfach ein bisschen entspannt, was das angeht?
Na, ich glaube einfach, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt aus der Luxusperspektive drauf geschaut, weil ich jetzt halt, seitdem ich die Nägel habe, mir so denke, im Endeffekt, es guckt mir so selten jemand auf die Nägel, wenn sie lang sind. Es ist unwahrscheinlich, dass mir jemand früher so oft drauf geschaut. Also es ist, glaube ich, eher, weil es jetzt das Problem nicht mehr gibt, dass ich mir denke, ja, aber so schlimm wäre es auch nicht. Also ich hatte eine Zeit lang auch die Gelnägel runter und hatte da sehr natürliche, kurze Nägel, wo ich auch schon immer früher dachte, so, wenn die nur so leicht mal gewachsen sind, fand ich die immer zu kurz und nicht schön und nicht weiblich genug. Und mittlerweile denke ich mir so, auch in kurzer, schöner Nagel ist weiblich genug. Also es ist halt, man ändert so ein bisschen die Perspektive auch. Ich glaube, das macht das Alter. Und halt einfach auch, dass man, ja, irgendwann ist es einem dann nicht mehr so wichtig, wenn es nicht mehr ganz so präsent ist, glaube ich einfach.
Und du hast schon ein bisschen Cliffhanger-mäßig aufgelöst, nämlich, dass du jetzt Kunstnägel trägst. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie hast du denn versucht aufzuhören und wie erfolgreich war das? Wie war da so der Weg bei dir?
Ja, also meine Mutter kam, glaube ich, als ich weiß nicht, 11, 12 oder so war, mit der Idee, ja, es gibt ja eine Apotheke, so tolles Zeug, was man da auf die Nägel, so ein Nagellack irgendwie, der schmeckt ganz bitter und ist ganz eklig und soll super funktionieren. Ich glaube auch, wenn man das nur so leicht macht, vielleicht wenn man nur so an der Nagelhaut so ein bisschen rumpult oder so, vielleicht funktioniert es dann, aber es hat bei mir halt wirklich nichts gebracht. Also das erste Mal, wenn man dann an dem Finger angefangen hat zu knabbern, war es wirklich echt eklig. Aber wenn man dann an dem Finger einmal dran war quasi und man hat es 5 Minuten später wieder aus Reflex den Finger im Mund gehabt, war es egal. Also dann hat es halt überhaupt keinen Effekt mehr gebracht. Und demzufolge war das für mich einfach nichts, was irgendwie langfristig funktioniert hat. Das, was bei mir tatsächlich am besten funktioniert hat, als ich klein war, aber es gab dann auch so einen kleinen, ja, Rückfall, sage ich mal, war, dass mir meine Eltern gesagt haben, wenn ich es schaffe, aufzuhören zu knabbern, dann bekomme ich glaube, es war damals ein DS oder so. Und das war schon echt cool, weil der kam da gerade raus. Und naja.
Nintendo also DS.
Der erste damals. Und da habe ich halt echt lange das geschafft und im Endeffekt dann doch wieder nicht.
Also, als du ihn in der Hand hattest, war es so aufregend, dass du losgeknabbert hast?
Nee, ich hatte ihn ja nicht mal, weil ich ja dann kurz bevor es soweit war.
Oh, okay.
Ja.
Und jetzt hast du falsche Nägel und knabberst nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, also man kann sie nicht abkauen, sagen wir mal so. Also ich merke immer
probiert.
Noch, dass ich beim Facharbeitsschreiben sitze ich teilweise da und kau dann halt eher so an der Haut rum oder irgendwie so merke, dass ich halt meine Nägel schon im Mund habe und halt so dran rumpule, sage ich mal. Aber es passiert halt nichts. Also weder, dass ich die Haut irgendwie abreiße oder so oder die Nägel abgepolkt kriege. Also dieser Reflex in diesen Stresssituationen ist halt einfach immer noch da.
Und also durch diese Nägel hast du es jetzt trotzdem geschafft. Auch wenn der Reflex noch da ist, du bist eigentlich jetzt dann diese schlechte Angewohnheit los.
Ja, also ich würde sagen, die Angewohnheit als solches ist noch da, nur die Ausmaße sind halt einfach nicht
mehr. Die Durchführung ist irgendwie blockiert.
Genau, die Durchführung ist blockiert, ja. Also es ist halt auch leider irgendwie für mich schwierig, weil es halt, ich kenne halt auch keinen Geheimtipp, weil gerade auch, ich weiß halt, dass viele Männer oder Jungs halt auch an den Nägeln kauen. Und wenn die jetzt nicht gerade Bock auf Kunstnägel haben, kenne ich halt leider wirklich echt keinen guten Rat, also was man halt alternativ machen kann. Und das hilft auch nicht, wenn Freunde dann sagen, nimm mal die Finger aus dem Mund, du knabberst schon wieder, weil dann ist man nur, in der Sekunde nimmt man den Finger wahrscheinlich aus dem Mund, weil man sich sehr schämt. Und ein paar Sekunden später denkt man sich dann aber, ah, ich bin jetzt aber gestresst, Mann, es ist dem das aufgefallen. Und in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, und das ist ja voll blöd, und er denkt, ja, das ist voll eklig, und dann hat man schon wieder die Finger im Mund, weil man so, sag ich mal, so eine Unsicherheit wieder hat, ne?
Letzte Frage, hast du dich irgendwann mal nach einer Ersatzbefriedigung umgesehen?
Na, umgesehen nicht.
Du könntest zum Beispiel stark anfangen zu rauchen.
Ja, nee, da bin ich nicht so ein Freund von. Also ich weiß nicht.
War auch nicht
so
sehr ernst gemeint.
Nee, aber so Suchtmittel, keine Ahnung, war ich immer generell so dagegen. Deswegen kam das für mich nie in Frage. Was sich so zufällig ergeben hat, war halt, ich habe mir ja meine Ober- und Unterlippe piercen lassen. Und da habe ich jetzt halt so ein, ich glaube, es ist irgend so ein Kunststoff, der ist aber etwas weicher als Piercing-Plättchen quasi im Mund. Und das hilft manchmal auch ganz gut.
Ah.
Dass man halt dann stattdessen auf einem Kunststoff, also ich kann halt mit meiner unteren Zahnreihe den Piercing Kopf, sage ich mal, innen so ein bisschen hin und her spielen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Alternative, ohne die Finger in den Mund zu nehmen. Nur ist jetzt auch nicht der beste Ratschlag für alle, sich jetzt erstmal die Unterlippe piercen zu lassen.
Ach du, wenn es hilft.
Ja, wenn es hilft. Also das ist auf jeden Fall was, was auch Männer machen können. Sieht auch ganz gut aus.
Na prima. Sarah, auch als YouTuberin und Alternative Model unter dem Namen Sarah Sorceress bekannt, hat uns von ihrer schlechten Angewohnheit erzählt, dem Nägelkauen.
Deutschlandfunk Nova.
David Milan hat einen YouTube-Kanal und auf Instagram über 20.000 Follower. Er spricht da ziemlich offen über sein Leben, seine Beziehung zu seinem Freund und was ihn halt so beschäftigt. Er ist sehr viel mit Fremden in Kontakt, kann man sagen. Online funktioniert das ganz gut, im echten Leben ist es dann aber anders. Da schreckt David tatsächlich vor Gruppen und Fremden und ja, neue Leute kennenlernen eher zurück. Er denkt dann irgendwie unterbewusst in Schubladen und ist sich nicht so ganz sicher, passe ich da rein, mag ich die, mögen die mich? Und diese Denkmuster, ja, findet er, sind eine schlechte Angewohnheit, die will er loswerden. Das ist aber nicht so einfach. Ich habe David heute gefragt, ja, wie man sich so eine für ihn unangenehme Situation ein bisschen genauer vorstellen kann.
Ja, so gerade so als, ich sag mal, in Anführungszeichen Influencern, ist man öfter mal auf solchen Events eingeladen, also gerade wo man irgendwie neue Sachen vorgestellt bekommt oder jetzt auch im Oktober wieder die GlowCon, also ist so eine Beauty-Messe, wo ich so jedes Jahr eigentlich bin. Und da ist halt dann immer so, dass man einfach, ich weiß nicht, in so einen Raum reinkommt und wirklich die meisten Leute einfach gar nicht kennt. Und man schreckt einfach so, also ich bin dann sofort in dieser Abwehrhaltung, dass ich mir einfach denke irgendwie, ich darf irgendwie jetzt nicht zu viel reden oder ich darf nicht zu viel preisgeben oder ich darf nicht zu viel auf Leute zugehen, weil es dann irgendwie so, weil ich dann irgendwie zu viel wäre und dann nehme ich mich lieber zurück und denke mir aber dann immer, also immer in solchen Situationen am Ende des Tages dann, ich hätte einfach viel, viel, viel mehr Kontakt haben können, ich hätte so coole Leute kennenlernen können, aber ich war einfach so zu schüchtern dann auch und das ist sowas, was mich halt echt richtig, richtig bedrückt.
Aber man könnte ja dann auch sagen, du hast vielleicht auch einfach ein gutes Bewusstsein, hast so ein sehr wachen Radar und bist sehr sensibel, so könnte man es ja auch formulieren.
Das könnte man auf jeden Fall so formulieren. Nur will ich das ja auf jeden Fall loswerden. Also ich mag das ja gar nicht. Also ich glaube, so einen gewissen Sinn für Menschen habe ich schon. Also dass ich schon weiß, okay, mit den Leuten würde ich gerne was zu tun haben, mit den Leuten würde ich nicht gerne was zu tun haben. Aber ich habe dann schon irgendwie am Ende des Tages so das Gefühl, ich habe weder mit der einen Gruppe noch mit der anderen geredet. Da bin ich dann auch einfach viel zu schüchtern und dann lerne ich gar niemanden kennen. Und das ist halt voll traurig irgendwie.
Und gab es irgendwann mal die Situation, dass es dir dann klar geworden ist, dass das bei dir so ist? Also irgend so ein einschneidendes Erlebnis? Oder kam dir das irgendwann, die Erkenntnis?
Ja, das war im Januar bei der Fashion Week tatsächlich. Da war ich auch eben in Berlin und da war es so, da bin ich in diesen Raum reingegangen und ich habe mich sofort richtig, richtig schlimm gefühlt. Also es war, ich habe mich noch nie so schlimm gefühlt, weil ich in diesen Raum reingegangen bin und irgendwie waren alle so richtig aufgestylt und alles war so richtig voller Make-up und alles. Also alles total. Und also ich habe mich dann sofort so ein bisschen auch selber niedergemacht und das habe ich dann total gemerkt, als ich einfach rausgegangen bin und gemerkt habe, ich habe wirklich die ganze Zeit eigentlich so nicht wirklich was mit anderen Leuten gemacht, sondern war die ganze Zeit nur so in meiner eigenen Blase. Und das ist mir so richtig bewusst geworden. Und seitdem möchte ich das auch aktiv loswerden.
Okay. Und ist es was, wo du sagst, das hast du jetzt in diesem Moment dann so stark erkannt, aber da gab es irgendwie was Verwandtes, das war immer schon so ähnlich, auch schon früher bei dir da? Oder ist das jetzt erst aufgetaucht?
Es ist tatsächlich durch die Schule gekommen. Also ich war eigentlich immer voll der Mensch, der auf alle zugegangen ist und eigentlich irgendwie auch nie Probleme damit hatte. Aber ich habe 3-mal die Schule gewechselt, weil ich immer so ein bisschen, also jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie voll der Ausreißer war oder sowas, sondern einfach nur, weil ich komme vom Dorf, also von einem sehr, sehr kleinen Dorf und da gibt es einfach so, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es ist halt einfach nicht so, die Leute sind nicht so offen wie hier und die Leute sind einfach nicht so aufgeschlossen und wenn du dann irgendwie mal so ein bisschen anders bist oder irgendwas machst, was den anderen nicht so gut gefällt, dann wirst du halt auch ein bisschen ausgegrenzt und ich glaube, daher kommt es, dass ich dann einfach irgendwie das so richtig verinnerlicht habe, dass die Leute mich einfach eher ausgrenzen, als so mit drin haben wollen und ich glaube, so ist es dann auch weitergelaufen, die Jahre lang und ich glaube, so jetzt habe ich es wirklich erkannt und ich bin aber auch froh, dass ich es erkannt habe, weil dann kann man ja was dagegen machen.
Also du schleppst quasi deine Schubladen mit vom
genau.
Dorf, wenn man so will. Hast du denn schon irgendwie probiert, dann aktiv auch dagegen zu steuern oder was dagegen zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese Phase 1 natürlich die Erkenntnis, dass es eben dieses Problem gibt und das war für mich dann auch total befreiend, dass ich wirklich erkannt habe, so okay, es gibt dieses Problem und ich habe eine beste Freundin, die studiert Psychologie und die hat mir das Ganze dann eben auch mal aus so einem psychologischen Kontext erklärt und das hat mir auch total viel weitergeholfen, weil ich mich selber dann prime. Priming funktioniert ja irgendwie so, dass du dir also sowas einredest, sag ich. Also man kann es mit Einreden vergleichen. Also du redest dir was ein und dein Kopf denkt dann aber vielleicht irgendwie so ein bisschen, okay, das ist wirklich so, und dann funktioniert das. Also ich bin immer so, bevor ich neue Leute kennenlerne oder bevor ich irgendwie irgendwo hingehe, wo ich niemanden kenne, denke ich mir, ja, und heute wird alles richtig gut und heute sind richtig gute Gespräche.
Also autosuggestive.
Genau.
Du stehst vorm Spiegel und sagst, das wird großartig, ich bin toll, ich kann connecten und...
Ja,
genau. Ich will auch keine falsche Scham haben. Also jetzt übertrieben oder machst du es auch so?
Also nicht im Spiegel, aber so ein bisschen, also so, ich höre dann meine Musik und dann gehe ich so ein bisschen ab und ist mir dann auch egal, ob ich in der Bahn bin oder sowas, weil dann denke ich mir auch so, ja okay, und die Leute haben auch Spaß. Und in Berlin interessiert es halt auch niemand. Also da kann man ja die Straße entlang laufen und da gibt es Leute, die singen ganz laut und da gibt es Leute, die tanzen auf der Straße. Und das ist cool. Und so mache ich das auch. Und dann gibt mir das immer so einen Selbstbewusstseinskick und dann geht es auch. Aber ich habe dann manchmal trotzdem so ein paar Flashbacks, wo ich dann denke so, okay, weil das hält ja auch nicht mehr immer an, wenn man dann so zum Beispiel auf einer Veranstaltung ist, die so 6 Stunden lang geht und dann bist du irgendwann so, okay, vielleicht kommt jetzt so langsam die Einstellung wieder zurück und dann versuche ich immer wieder so ein bisschen das neu aufzufrischen. Ah. Aber so ist es so ein bisschen meine Technik.
Aber ganz ehrlich gesagt, wenn du es so beschreibst, Influencer, du bist ja auch noch relativ jung, du bist glaube ich so 20.
Ja.
Und wenn du dann sozusagen dann da irgendwie in Fashion Week die Situation, die du schilderst, also dass man auch Situationen hat, wo einem so ein bisschen übel wird, weil irgendwie so viel Druck und auch Erwartungen und vielleicht auch Leute einen irgendwie auch nur nutzen wollen für irgendwas. Es klingt ja auch relativ gesund, ehrlich gesagt.
Ja, schon. Wenn man nicht selber einfach in dieser Instagram-Schiene und sowas ist und die Leute halt so selber kennenlernt. Ich glaube so, dass von außen diese Denkweise schon sehr ist, dass alles sehr, 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 sehr oberflächlich ist. Aber tatsächlich kommt es wirklich auf die Menschen an. Also es gibt viele, die eher oberflächlicher sind, aber es gibt auch so viele so richtig ehrliche und gute Seelen. Und dann ist es so für mich eher so, dass ich dann das einfach schade finde, weil ich möchte ja nicht irgendwie denken, ach, alle sind irgendwie doof oder was weiß ich, sondern ich bin dann eher so, dass ich mir denke, eigentlich sind alle voll cool und eigentlich machen wir alle was zusammen und eigentlich sollte man sich dann auch eher unterstützen.
Aber du bist auch neu in Berlin, muss man sagen, und diese Taktik wendest du auch, glaube ich, einfach als Privatperson an, wenn du unterwegs bist. Und es gibt ja viele Gelegenheiten, wo man hier irgendwie Leute treffen kann.
Ja, also ich will es noch aktiver loswerden, aber ich mache auch immer solche Extremprüfungen für mich. Also gerade so, ich habe so einen Podcast gehört, dass es so verloren gegangen ist, der Fremde im Zug-Taktik, weil es fremde Menschen im Zug gibt. Und dann kann man sich da auch eigentlich voll mit denen unterhalten. Und es ist immer so was Interessantes eigentlich. Aber es macht niemand mehr, weil jeder nur vor seinem Smartphone sitzt. Und manchmal, also wenn mich mein Selbstbewusstsein richtig packt, dann versuche ich das auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also das ist dann auch irgendwie ganz cool. Also da habe ich auch schon ein paar Leute gehabt, die dann irgendwie mich doof angeschaut haben. Aber das war mir dann auch egal.
David Milan über seine ganz persönliche schlechte Angewohnheit und wie er sie, ja, dabei ist, muss man sagen, wieder loszuwerden.
Deutschlandfunk Nova.
Fragt man in Deutschland die Menschen, was sind ihre schlechten Angewohnheiten? Na, was werden da wohl die häufigsten Antworten sein? Was meint ihr? Ich verrat's mal. Am dritthäufigsten wird Rauchen genannt, am zweithäufigsten kein Sport treiben und am häufigsten geben die Menschen als schlechte Angewohnheit an, sie würden Dinge aufschieben. Klar, irgendwie wissen wir natürlich auch alle, Rauchen ist doof, Dinge aufschieben ebenso nicht so cool. Aber trotzdem machen wir mit unseren schlechten Angewohnheiten häufig munter irgendwie weiter. Stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Sabrina Hase ist Psychologin und Autorin des Buches Schlechte Gewohnheiten loswerden. Ich habe sie gefragt, wie schlechte Gewohnheiten überhaupt erstmal entstehen.
Also schlechte Gewohnheiten entstehen quasi wie gute Gewohnheiten. Und Gewohnheiten entstehen generell immer, also wir haben grundsätzlich mal einen Auslöser für eine bestimmte Situation. Ja, wie beispielsweise, ich wünsche mir jetzt Geselligkeit oder ne, mein Wunsch nach Entspannung, also ein bestimmtes Gefühl, was ich gerne haben möchte. Und das löst wiederum dann eine bestimmte Routine aus, eine Gewohnheit, die einst mal eine ganz bewusst getroffene Entscheidung war. Und dabei schütte ich dann noch Dopamin aus und das verstärkt quasi den Effekt, dass ich mich dann noch gut fühle, sodass sich das Gehirn dann auch merkt. Und je häufiger ich das mache, desto mehr entwickelt sich dann in uns so eine Art Automatismus. Also unser Gehirn ist immer bestrebt, alles, was es mehr als 2 oder 3 oder 4 Mal tut, zu automatisieren. Ja, es wird dann irgendwann relativ unbewusst ausgelöst, dass wir das tun, was wir eigentlich manchmal nicht tun wollen.
Mhm. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also das liegt dann auch so passiert dann, dass wir uns eigentlich ja auch darüber bewusst sind, was wir da gerade machen, ist nicht ganz so gut, aber wir ziehen es trotzdem durch.
Ja, deswegen spricht man auch ganz gerne von dem Begriff kleine Süchte. Da sind wir dann meistens schon in dieser Situation, wir können uns überhaupt nicht mehr daran erinnern und fühlen uns wohl. Und das ist dann natürlich genau dieser Automatismus, von dem ich gesprochen habe.
Und wie werden wir diese schlechten Gewohnheiten wieder los?
Also zum einen ist es schon mal wichtig, dass wir uns bewusst sind, warum wir das wollen. Also es macht keinen Sinn, uns etwas vorzunehmen, etwas verändern zu wollen, weil unser Umfeld das möglicherweise von uns verlangt. Also es muss mir persönlich ganz, ganz wichtig sein. Also ich muss einfach für mich persönlich mehr Nutzen sehen als auch die Kosten. Mhm. Ja, und das ist nicht immer so ganz ersichtlich. Also wenn ich sehe, oh Gott, es wird sehr anstrengend, ich schaffe das nicht, ist natürlich schwer. Da muss man natürlich gucken, was ist denn mein Nutzen? Was habe ich denn persönlich davon? Mhm. Okay. Das ist so das Erste, was ganz wichtig sein sollte. Ansonsten braucht man das gar nicht erst angehen. Also da rutscht man relativ schnell wieder in seine bequeme Gewohnheit. Ja, das Zweite ist ganz wichtig, natürlich diesen Automatismus zu unterbrechen. Also sprich zum einen, erstmal zu gucken, was sind meine Auslöser? Also in welchen Situationen komme ich in dieses Verhalten hinein? Und dann kann man nämlich diese Auslöser auch eliminieren. Ja, also wenn ich beispielsweise in Stresssituationen dazu tendiere, ja, irgendwie mal den Griff in die Snackbox oder die Zigarette, dann guckt man natürlich, dass man erstmal das Umfeld vielleicht verändert, dass man einfach den Kram nicht mehr da hat, nicht mehr bei sich zu Hause oder am Arbeitsplatz stehen hat.
Okay, hier sitzen mir gerade zwei Kolleginnen gegenüber, die dieses Gespräch technisch und redaktionell begleiten. Die grinsen gerade sowas von breit. Ich glaube, da ging es um den Griff in die Snackbox, nehme ich an. Aber das ist okay. Auslöser identifizieren, haben wir verstanden. Tipp Nummer drei?
Ja, der dritte ist dann, wir hatten ja den ersten Punkt der Auslöser, der zweite ist dann halt diese Routine. Und das Problem ist, wir können nicht jeden Auslöser eliminieren. Manchmal sind das ja auch Menschen,
der
die
Chef.
Etwas in uns auslösen. Ja, zum Beispiel.
Die Ehefrau.
Und ja, und die kann man ja nur schlecht eliminieren, richtig?
Naja.
Und genau in dieser Situation sollte man sich überlegen, was für eine Alternativroutine, ja, so einen ähnlichen Dopaminschub in uns auslöst. Ja, dass man sich eine gesunde Alternative einfallen lässt. Zum Beispiel, ich möchte mich entspannen durch die Zigarette oder ich verspreche mir durch den Snack eben diese Dopaminausschüttung, dass es mir gut geht. Dann überlege ich mir einfach etwas, was vielleicht einen ähnlichen Effekt hat bei mir. Ja, ein grüner Smoothie, der vielleicht auch so ein bisschen Zucker, aber trotzdem noch so ein paar gesunde Nährstoffe dazu hat. Oder vielleicht ja auch Menschen, den ich anrufe. Bewegung ist natürlich optimal. Ja, da haben wir nicht nur Dopamin, sondern auch Serotonin. Das ist nochmal langfristiger. Und in den Situationen gewöhne ich mir quasi an, diese Routine durchzuführen, dieses Verhalten.
Abschließend vielleicht nochmal die Frage, brauchen wir Menschen nicht auch schlechte Angewohnheiten? Also wenn wir in so einer Welt der Herzchen, rosa Luftballons und Chiasamen leben, dann wären wir auch nicht happier, oder?
Natürlich. Ich sage mal, eine Gewohnheit wird ja erst dann schlecht, wenn wir uns selber in unserem Alltag eingeschränkt fühlen. Also es fühlt sich nicht mehr gut an für mich, ne? Vielleicht auch mein Wohlbefinden ist eingeschränkt oder meine Gesundheit spielt quasi halt auch schon eine Rolle, weil ich einfach schlechte Werte habe. Dann würde ich überdenken, okay, ja, wie gehe ich jetzt damit um und baue ich vielleicht dann eine neue Gewohnheit auf.
Die Psychologin Sabrina Haase darüber, wie schlechte Angewohnheiten zu uns kommen und wie wir sie dann wieder loswerden können.
Deutschlandfunk Nova.
Wie man schlechte Angewohnheiten loswerden kann, das hat uns ja gerade schon die Psychologin Sabrina Haase erklärt. Fabienne Rose, auf YouTube auch bekannt als Mojo D, die hat es mal mit so einer schlechten Angewohnheit zu tun bekommen. Mit dem Rauchen kennen wahrscheinlich so einige. Und man kann ja auch geteilter Meinung sein beim Rauchen, kann lässig sein, kann lästig sein, irgendwie cool, aber auch wirklich massiv uncool, wenn man so ein bisschen nachdenkt. Erst recht merkt man, wie uncool das Ganze ist, wenn man dann damit aufhören will, weil es ist gar nicht so einfach. Und irgendwann wird einem auch vor allem klar, es stinkt, es ist sauteuer und es bringt mich vor allem langfristig um. Also wenn man so will, ein ziemlich großes Laster, wenn man es erstmal als solches entlarvt hat. Ich habe Fabienne gefragt, wie sie denn mit dem Rauchen überhaupt angefangen hat.
Ich habe mit Rauchen angefangen, eigentlich total blöd, zum Abitur hin. Und zwar habe ich es vorher immer geschafft, nicht zu rauchen und mich da auch nicht in den Gruppenzwang reinziehen zu lassen. Aber im Abi-Stress, ja, meine Eltern haben beide geraucht und da war das dann so ein bisschen eine Vorlage. Und im Abi-Stress habe ich mich dann dazu verleiten lassen und habe sehr, sehr spät angefangen.
Ja, Kinder von Rauchern, die sind ja normalerweise relativ resistent gegen Rauchen an sich. Also, wie haben deine Eltern reagiert, als du angefangen hast zu rauchen? Haben die gesagt, endlich oder haben die gesagt, oh Gott, jetzt du auch noch?
Die Reaktion war vielleicht nicht die beste. Also meine Mutter fand es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt nicht mehr alleine rauchen musste.
Jetzt setzen wir uns mal länger in die Küche zusammen.
Genau, genau. Mein Vater fand es aber nicht so toll, weil der auch schon einige Versuche hatte aufzuhören. Aber es wurde dann eigentlich akzeptiert. Ich meine, wenn die Eltern beide ihr Leben lang einem was vorgeraucht haben, können sie dann halt auch schlecht sagen, nee, mach das mal nicht oder das ist nicht gut für dich.
Und gab es irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, Igitt, das ist irgendwie schlecht?
Ja, also es war eigentlich schon relativ früh, so oder nach 1-2 Jahren, dass ich einfach gemerkt habe, okay, man riecht erstmal wirklich unangenehm danach. Also der kalte Rauchgeruch, der gefällt, glaube ich, niemandem. Und es ist einfach irgendwie auch was Belastendes für den Körper. Also was Sport angeht, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass man unglaublich schnell aus der Puste ist, dass es unglaublich auf die Lunge geht. Und es ist auch etwas, was ja sehr stark die Kontrolle über einen hat. Also ich war jemand, der dann auch viel geraucht hat, also locker ein Päckchen am Tag. Mhm. Und dann ist man ja schon sehr eingespannt darin. Also in verschiedenen Situationen, gerade heutzutage, wo man ja auch nicht mehr überall drinnen rauchen kann, dass man erstmal sagen muss, ja, ich gehe mal kurz auf den Balkon oder ich gehe mal kurz vor die Tür. Das hat schon viel Zeit gekostet und hat einen sehr, sehr in Beschlag genommen.
Ich weiß, wovon du sprichst. Ich war da auch mal bei diesem Team dabei und man ist tatsächlich ja auch immer so ein bisschen in Gedanken die nächste Zigarette am Plan. Von wegen, wenn ich jetzt da und dahin gehe, dann wird es ja schwierig und so irgendwie. Und wie hast du es dann versucht mit dem Aufhören?
Also ich hatte mehrere Versuche, wo ich alles Mögliche mal ausprobiert habe, von auch Nikotinpflaster und Nikotinkaugummis über eben einfach keine Zigaretten da haben oder was weiß ich, was man nicht alles so macht. Es hat auch öfter funktioniert, weil ich es auch wollte. Bei mir war dann das Problem, dass der Rückfall meistens kam, wenn es irgendein unvorhergesehenes Ereignis gab, zum Beispiel die Trennung vom Freund oder sowas, dass ich dann doch super schnell wieder zur Zigarette gegriffen habe, weil ich mir antrainiert hatte, im Fall großen Stresses hilft mir das. Mhm. Was natürlich eigentlich ziemlich unsinnig ist. Also das ist natürlich eine schnelle Hilfe, aber langfristig eben eine sehr schädliche Hilfe. Aber das hat mir ja das dann oft beendet, dieses Aufhören versuchen, dass dann irgendein größerer Stress dazwischen kam, der mich dann doch wieder zur Zigarette hat greifen lassen. Mhm. Und ich hatte damals einfach noch keine Mechanismen, um anders damit umzugehen.
Und dann gab es aber auch einen Wendepunkt. Dann ging es ja doch mit dem Aufhören. Wie kam das denn?
Richtig. Das habe ich unterschrieben und war mir dann auch klar, okay, wenn ich jetzt da hinfahre, sobald ich da bin, darf ich nicht mehr rauchen für 8 Wochen. Hab dann, wie man es vielleicht auch so kennt, kurz vorher so meine letzte Zigarette geraucht. Und war aber motiviert, weil ich mir dachte, hey, ich will das jetzt und das werde ich schaffen. Das haben schon andere vor mir geschafft. Wird schon. Ja, also ich war da sehr, sehr motiviert und ich wollte ja auch aufhören. Ich habe es ja oft genug versucht. Und tatsächlich war das dann auch in den 8 Wochen unglaublich gut geklappt, allein schon deshalb, weil ich da natürlich nirgendwo mit Zigaretten konfrontiert wurde. Also da gab es natürlich in diesem Ashram niemanden, der geraucht hat. Es gab nicht die Versuchung, an Zigaretten zu kommen. Es gab nicht, dass man es gesehen hätte oder gerochen hätte. Und das war natürlich eine unglaubliche Hilfe, diese ersten 8 Wochen durchzuhalten. Wobei ich auch so viel zu tun hatte und so einen strammen Alltag hatte oder straffen Zeitplan, dass ich auch oft gar nicht dran denken konnte. Also es gab wirklich wenige Momente, in denen ich dann überhaupt diesen Suchtmoment hatte.
Aber dann bist du ja auch irgendwann wieder raus in die Realität.
Ja.
Und was geschah dann?
Da war es dann so, dass ich einmal unglaublich stolz darauf war, dass ich diese 8 Wochen geschafft habe, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe, was das anging. Und dass ich durch die Yogalehrerausbildung, in der ich auch einfach ganz viel mit Meditation zu tun hatte, was danach auch mein Lebensweg wurde, dass ich da einfach durch die Meditation oder durch Achtsamkeitsübungen ja schon ganz viele andere Maßnahmen gelernt hatte, auch mit Stress umzugehen oder auch mein Verhalten zu erkennen und mich selbst zu analysieren, mich selbst zu reflektieren. Weil es ist nicht so, dass man ja 24 Stunden am Tag diese Gelüste hat, sondern es sind immer so kleine Momente, wo man sich denkt, oh, jetzt eine rauchen, jetzt brauche ich eine Zigarette. Und diese Momente habe ich auch jetzt nach so vielen Jahren immer noch ganz, ganz selten mal. Und da ist es einfach hilfreich, wenn ich diesen Moment erkenne und in diesem Moment mich entscheide, einfach anders zu handeln. Mir einen Tee zu machen, eine Yoga-Übung zu machen.
Jetzt eine Banane.
Jetzt eine Banane, wobei man es vielleicht nicht unbedingt noch aufs Essen verschieben sollte.
Oh ja, stimmt vielleicht, ja.
Also man sollte schon dann irgendwie davon wegkommen, dass man irgendwas dann eine orale Befriedigung braucht. Aber eben irgendwas Positives, also irgendwas, was einem gut tut. Und sei es nur irgendwie 5 Hampelmänner zu machen oder 3 Liegestütze oder einmal kurz ums Haus rennen oder sich jetzt einen Spaziergang gönnen. Also irgendwas, was damit eben einfach positiv dann ersetzt wird. Und das ist, finde ich, etwas, was dann mit der Zeit auch hilft, dass auch dieser Wunsch oder dieses Verlangen immer weniger wird, weil ich merke, okay, ich brauche es eigentlich gar nicht, es ist nur dieser eine Moment. Also es hat an sich viele, viele positive Effekte, die man daraus ziehen kann, wenn man lernt, mit dieser Sucht umzugehen und selber wieder die Kontrolle zu übernehmen.
Also Fabienne, das klingt wirklich toll und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint, das klingt wirklich toll, sehr erleuchtend. Bei dem ganzen Thema schlechte Angewohnheiten. Ich musste allerdings die kritische Nachfrage, ich bin ja Journalist, stellen. Ja. Hast du jetzt überhaupt keine schlechte Angewohnheiten mehr?
Oh, doch, klar. zum Beispiel der Heißhunger auf Süßes, den ich nicht immer unter Kontrolle habe.
Ja, kann man mal.
Oder für mich eine schlechte Angewohnheit ist, glaube ich, wenn man mal wieder zu viel am PC hängt oder sich aufs Handy konzentriert. Aber ja, ich finde einfach, es ist wichtig, einfach immer mal wieder hinzugucken, was brauche ich in diesen Situationen, wie kann ich besser mit mir umgehen. Und das ist ja etwas, was einfach ja ständig zum Alltag dazugehört, weil wir uns auch ständig verändern und nicht irgendwie statische Menschen oder Wesen sind.
Fabienne Rose alias Mojodi darüber, wie sie stärker wurde als ihre schlechte Angewohnheit, das Rauchen. Ab 21, der Podcast von den schlechten Angewohnheiten. Wir haben euch gefragt auf Facebook, soll man sich schlechte Angewohnheiten eher abgewöhnen oder soll man sie einfach liebevoll umarmen? Und ihr seid mit einer klitzekleinen Mehrheit ganz freundlich dazu entschieden, schlechte Angewohnheiten doch einfach liebevoll zu umarmen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Lünen. Ein 23-jähriger Autofahrer wurde in der nordrhein-westfälischen Stadt Lünen wegen Raserei gestoppt. Aus dem Auto drang Marihuana-Geruch. Deshalb habe man den Mann auf Rauschmittel testen wollen, teilte die Polizei heute mit. Der Fahrer lehnte einen Speicheltest aber ab. Er bestand darauf, stattdessen einen Urintest zu machen. Der Test zeigte zwar keine Drogen an, die Beamten bemerkten jedoch einen nassen Fleck im Gesäßbereich der Hose des Mannes. Daraufhin untersuchten sie dessen Unterwäsche und wurden fündig. Ein kleiner Plastikbeutel. Offenbar hatte der Fahrer des verdächtigen Wagens sauberen Urin für den Fall einer Kontrolle vorbereitet und diesen unbeobachtet in den Probenbecher gefüllt. Nachdem der Urinbetrug aufgeflogen war, durchsuchten die Beamten auch das Auto des Mannes. Darin fanden sie Drogen und einen vierstelligen Bargeldbetrag.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.